Wir dürfen uns alle gemeinsam grüßen an diesem Sonntagmorgen, auch alle Gäste oder vielleicht jemand, der heute zum ersten Mal hier ist. Seid herzlich willkommen und fühlt euch aufgenommen in unsere Gemeinschaft. Und wir dürfen gespannt sein, was Gottes Wort auch heute oder wie es in unser Leben spricht, vielleicht Dinge, die wir erlebt haben in dieser Woche oder Dinge, die wir in der kommenden Woche vor uns haben, wollen wir mit offenen Ohren einfach auch da sein und hören, wo uns Gottes Wort auch weiterhilft in unserem Leben. Wir hören heute zum Anfang auch mal ein neues Klavier. Das ist nicht so, dass wir das hören, weil wir keins haben oder die da sind, uns zu langweilig sind, sondern das soll ein Beginn sein, ein Baustein, dass wir auch immer mehr Instrumente auch noch mit einsetzen können. Das geht mit den alten Instrumenten eher schwieriger. Und das soll einfach ein Anfang sein, dass es so viele Gaben in unserer Gemeinde auch gibt, mit Musik uns zu erfreuen und Gott zu loben, dass es schön ist, wenn wir die auch gut einsetzen können für die Gemeinde. Deswegen hören wir heute auch ein neues Klavier. Und wir wollen damit beginnen, dass wir das Lied 360 zusammen singen, wo es heißt, Herr, wir bitten, komm und segne uns. Und mit dieser Erwartung dürfen wir heute Morgen auch hier sein, dass der Herr uns segnet in allen Dingen, in allen Fragen unseres Lebens, mit dem wir heute hier sind, und dass er uns froh macht bei allem. Herr, wir bitten, komm und segne uns. 360.
Thank you. Unser Vater im Himmel, wir mussten das jetzt gemeinsam singen, dass wir in einer Welt leben, in der es Not gibt und Leid und Streit und Schuld und in der es aus deiner Sicht Nacht ist. Danke, Herr, dass das als Zustand nicht so bleiben muss. Und deshalb sind wir jetzt hier, um von dir ein neues Wort an Menschen zu hören, dass es Hilfe, dass es Rettung gibt aus diesen Zuständen. Ja, wir wollen auch Danke sagen, dass wir davon wissen, dass du durch diese Weltzeit hindurchträgst, dass du Kraft und Ausdauer, auch Mut und Standhaftigkeit zu geben vermagst. Und du weißt, was ein jeder von uns auf seinem Weg durch diese Welt nötig hat und braucht. Herr, und so bitten wir jetzt für jeden um dein Wort, dass du das Reden segnest und das Zuhören. Und wir sagen es noch einmal wie im Lied, Herr, wir bitten, komm und segne uns. Amen.
Amen. Amen.
Der amerikanische Prediger Paul Washer hat gesagt, die schrecklichste und die beste Erkenntnis, die jemand über Gott haben kann, gehen Hand in Hand. Er stand mal vor einer Studentenschaft, vor einer liberalen Studentenschaft, Theologiestudenten in Deutschland und hat gesagt, die schrecklichste Erkenntnis, die jemand über Gott haben kann, ist, dass Gott gut ist. Das ist die schrecklichste Erkenntnis, dass Gott gut ist für uns, weil wir wissen, dass wir es nicht sind. Und die beste Erkenntnis, die jemand über Gott haben kann, ist, dass Gott uns trotz dessen liebt. Und das ist eigentlich was, was wir uns nicht vorstellen können. Diese Denkweise, weil das überhaupt kein Mensch, also das widerspricht eigentlich jeder menschlichen Denkweise. Jemand, der mir Schlechtes tut, dem tue ich ja nichts Gutes. Aber so denkt Gott nicht. Gott liebt uns trotz dessen, dass wir ihn abgelehnt haben, dass wir gegen ihn gesündigt haben, gegeneinander gesündigt haben, gegen die Schöpfung gesündigt haben. Trotz dessen liebt uns Gott. Und nur aus dieser Liebe ist er ans Kreuz gegangen. Und dieses Kreuz, was eigentlich ein Symbol der Grausamkeit war und ist, ist für uns ein Symbol der Liebe geworden. Und nur auf der Basis dieser Liebe sitzen wir hier. Nur auf der Basis dieser Liebe Gottes werden wir jetzt gleich eine Predigt hören. Nur auf der Basis dieser Liebe sitzen wir überhaupt hier als Gemeinde. Nur auf der Basis dieser Liebe wird gleich die Jugend vorne stehen und ein Lied singen. Und wenn wir uns diese Liebe betrachten, dann gibt es eigentlich nur eine Konsequenz von unserer Seite aus. Wir müssen nichts tun für unsere Errettung. Das ist einfach ein liebevolles Geschenk. Wir müssen es bloß annehmen. Aber wenn wir uns diese Liebe betrachten, dann können wir eigentlich gar nicht anders, als diese Liebe zurückzugeben. Als Gott von unserer Seite aus zu lieben. Als ihm unsere Liebe zu bekunden. Und das soll unser Leben bestimmen. Das ist eigentlich die Grundlage. Diese Liebe, diese Freiwillige, ist ja keine Forderung von Jesus. Ist ja was von uns, aus unserem Herzen kommt. Wenn wir diese Errettung sehen, dann sind wir Jesus dankbar. Dann wollen wir ihn lieben und wollen das in unserem Leben umsetzen. Und das soll unser Leben bestimmen. Und davon wollen wir singen, von dieser Liebe. Und ein Gedanke hätte ich noch, der ist mir noch so gekommen. Wenn wir von Liebe reden oder singen, Liebe ist immer nur so groß wie die Liebe, die gelebt wird. Jesus hat nicht nur von Liebe geredet, er ist ans Kreuz gegangen, er hat gehandelt. Und wir sollen von Rede lieben und singen. Das ist unsere Aufgabe, Gottes Liebe in dieser Welt zu bezeugen und zu bezeugen, dass wir ihn lieben. Aber wenn wir jetzt von Liebe singen, dann haben wir gleichzeitig die Aufgabe, nach dem Gottesdienst in die Welt zu gehen und diese Liebe zu leben. Aber trotzdem wollen wir jetzt erstmal davon singen, und zwar das Lied 742. aus dem Roten Liederbuch, und die Jugend wird dazu vorkommen. Musik.
Vielen Dank, ihr jungen Leute, für euer schönes Lied über Jesus. Wir haben vorhin ein Gebet gesungen miteinander. Und in diesem Lied kam zum Ausdruck, in das Leid der Welt hast du uns gestellt, deinen Frieden zu verkünden, deine Liebe zu bezeugen. Lass uns Gutes tun und nicht eher ruhen, bis wir dich im Lichte sehen. So ist es. Die Gedanken von Gabriel haben uns letztlich auch schon ein Stück hingeleitet. Dankeschön, Gabriel. Hingeleitet auf das Thema, zu dem ich heute etwas sagen möchte. Ich möchte euch einladen, mit mir nachzudenken. Und zwar gibt es zwei Worte, die der eine oder andere vielleicht schon gehört hat. Die heißen Carpe Diem. Carpe Diem. Das ist diesmal nicht Englisch, das ist Lateinisch. Nutze den Tag. Um das ein bisschen anzuschauen, habe ich uns eine Sanduhr mitgebracht. Ist ein bisschen klein, aber eine Größe habe ich nicht. Und ein paar Gedanken dazu von der ehemaligen Chefredakteurin der Schweizer Familienzeitschrift Ethos möchte ich euch weitergeben. Sie erzählt über einen Schwengeler, wer sie kennt, über einen Schwengeler, erzählt, eine eigenartige Faszination ging von der kleinen Sanduhr aus. Als Kind hielt ich sie oft nachdenklich in den Händen und schaute zu, wie der feine Sand unaufhaltsam durch diesen schmalen Glashals rieselte. Prall gefüllt ist das Depot am Anfang, aber es wird stetig kleiner und hat das letzte Sandkorn diese schmale Enge passiert, kommt die ganze Sache zum Stillstand. Beim Betrachten der Sanduhr begriff ich wohl das erste Mal, was Zeit ist. Zeit, ein kostbares Geschenk, das Tag für Tag weniger wird. Die Sanduhr erinnert uns nicht nur an das rasche Verrinnen der Zeit, aber auch daran, dass wir zu dem Staub zurückgehen, von dem wir genommen sind. Unsere Tage sind gezählt und der Gedanke daran erfüllt uns schon auch mit Wehmut. Und festzustellen ist, dass der Mensch auch ein Meister des Verdrängens ist, dass seine Zeit hier auf der Erde begrenzt ist, diesen Gedanken verdrängt er gern. Und weil das so ist, gehen wir unachtsam mit der Zeit um. Der Mensch schlägt seine Zeit tot, vertändelt oder vertreibt sie, als wenn sie sein Feind wäre. Und manch einer hält einen ausgefüllten Terminkalender für ein ausgefülltes Leben. Was würde geschehen, wenn wir wüssten, dass wir nur noch eine Woche zu leben hätten? Wäre uns da nicht jede Minute kostbar? Und vieles, was uns jetzt so beschäftigt und so wichtig ist, würde völlig belanglos. Besitz, Geld, Börsenkurse, Klamotten, banale Gespräche, seichte Vergnügen. Zeit dafür zu verwenden, wäre uns schlichtweg zu schade. Was für eine Tragik. Viele möchten leben, ohne zu altern, und dabei altern sie, ohne zu leben. Wir tun alles dafür, um mehr Jahre zu haben, statt uns darum zu kümmern, ob die Jahre auch mit Leben gefüllt sind. Soweit die Gedanken von der Yvonne Schwengeler. Ich möchte zurückgreifen auf den Apostel Paulus, der den Christen in Ephesus eine Fülle von Hinweisen und Aufforderungen gibt, wie sie, die Christen, ihr Leben gestalten und leben sollten. Wir haben gerade gehört von Gabriel, es geht darum, dass wir das, was wir wissen, auch leben. Und wenn wir Jesus loben wollen und ihm danken, hier an diesem Ort, dann wäre es genauso wichtig, das auch draußen in unserem Alltag zu tun. Paulus schreibt also den Epheserchristen eine ganze Menge, wie sie ihr Leben leben sollten. Und ich möchte uns aus dem 5. Kapitel einfach aus der Fülle, die er da schreibt, etwas lesen, nämlich vom Vers 15 ab bis zum Vers 17. Da lesen wir: Seht nun genau zu, wie ihr wandelt. Nicht als Unweise, sondern als Weise. Kauft die rechte Zeit aus, denn die Tage sind böse. Darum seid nicht töricht, sondern versteht, was der Wille des Herrn ist. Ein kleiner Auszug aus dem Brief, den Paulus den Epheser Christen schreibt. Vers 15 am Anfang: Seht nun genau zu, wie ihr wandelt. Seht zu, wie ihr sorgfältig wandelt. Das heißt doch, schlendert nicht gedankenlos durch den Tag. Beobachtet euch selbst genau. Es liegt direkt ein Wort da. Genau, passt. Sorgfältig, genau. Gebt euch eigentlich selbst Rechenschaft über den gelebten Tag. Passt auf, wie ihr sorgfältig wandelt, mit Sorgfalt. Paulus schreibt es ja an Menschen, die Christen sind, die sich durch den Glauben geliebte Kinder Gottes nennen dürfen. Das ist ein Stand. Sind wir uns dessen bewusst eigentlich? Königskinder? Wir sollten standesgemäß unterwegs sein. Adel verpflichtet, so lautet ein Sprichwort. Und im weiteren Vers 5, am Ende, die zweite Seite des Verses 5, nicht als Unweise, sondern als Weise. All unser Reden und Handeln soll offenbaren, dass wir göttliche Weisheit besitzen. Es gibt uns, diese Weisheit gibt unserem inneren und irdischen Leben eine gottgewollte Beständigkeit, Gewandtheit, Zielsicherheit, können wir sagen. Haben wir ein sicheres Ziel vor Augen? Weiß jeder hier im Raum, wo es hingeht, wo das Ziel seines Lebens ist? Vers 16, kauft die rechte Zeit aus. Heißt doch, als weise Kinder Gottes in der Lage zu sein, die Zeit in ihrer Flüchtigkeit zu beurteilen. Wir sollen sie nicht zum Zeitvertreib, sondern zum Auskaufen ihrer Gelegenheiten nutzen. Jeder Tag hält uns so manche Gelegenheiten dazu offen. Wir sollen sie erkennen und gebrauchen. Wir sollen sie entdecken und auch nutzen. Carpe diem. Nutze die Zeit, deinem Nächsten Gutes zu tun. Und dein Nächster ist am allerersten und an erster Stelle, wenn du verheiratet bist, dein Ehepartner. Falle auf durch ein barmherziges Handeln. Falle auf durch hilfreiches Reden. Kaufe jeden Augenblick, jede Stunde aus, um das Wichtigste nicht zu versäumen. Denn den gestrigen Tag holst du nicht zurück. Hinterlasse stets eine gute Spur. Die Tatsache, dass unsere Zeit böse ist, macht das Anliegen nur noch dringlicher. Und ich möchte dazu eine kleine Geschichte euch lesen und ein paar Gedanken dazu. Im Briefkasten liegt ein bunter Umschlag. Neugierig öffnet Elisabeth das Kuvert und zieht den Brief heraus. In dicken Lettern steht drauf geschrieben: Sie haben gewonnen. Sie haben den Hauptpreis gewonnen. 86.400 Euro. 86.400 Euro. Bedingung: Sie müssen den Betrag an einem einzigen Tag verbrauchen. Der Restbetrag verfällt um Mitternacht des Einlösedatums. Elisabeth ist begeistert. 86.400 Euro, was mache ich damit? Sie wird wohl kein Problem haben, das Geld an einem Tag auszugeben. Zunächst kauft sie sich die feinsten und teuersten Speisen im Delikatessenladen. Dann fährt sie ins Einrichtungshaus, besorgt Möbel, von denen sie schon immer mal geträumt hat. Auf dem Heimweg fährt sie im Kaufhaus vorbei und nimmt noch rasch ein paar Bettgarnituren und Handtücher mit. Am Nachmittag holt sie ihren Mann mit den Kindern ab, gemeinsam von der Arbeit, um sich in den schönsten Boutiquen der Stadt neu einkleiden zu lassen. Und erstaunt blickt sie auf den Geldbetrag, der noch immer übrig ist. Sollte sie wohl den Nachbarn was davon schenken, von dem, was immer noch übrig ist? Nein, das wäre zu schade, denn die Hubers sind wirklich geizige Leute. Oder dem Bettler da an der Ecke? Nein, wer weiß, ob der den wertvollen Preis nicht umsetzt in Alkohol. Und wie wäre es mit einer Spende an ein Missionswerk, an ein Hilfswerk, was weltweit agiert, vielleicht dahin? Nun, man konnte nie wissen, ob das Geld wirklich sinnvoll angesetzt wird. Spätabends kommt Elisabeth auf die Idee, das restliche Geld in der Bank einzuzahlen, aber die hat zu. Die hat inzwischen geschlossen. Elisabeth wird immer hektischer. Unruhig läuft sie hin und her, kann keinen klaren Gedanken mehr fassen. Die Zeit zerrinnt in ihren Fingern. Und damit auch der große Geldgewinn. Als die Turmuhr Mitternacht schlägt, greift sich Elisabeth an die Stirn. Mehr als die Hälfte des Geldes ist ungenutzt geblieben, verfallen. Die Geschichte von Elisabeths großen Geldgewinn ist nicht wirklich passiert. Dennoch geschieht Ähnliches Tag für Tag in unserer Zeit. Jeder Mensch, gleichgültig, ob groß oder klein, ob jung oder alt, reich oder arm, bekommt täglich das Geschenk von 86.400 Sekunden. 86.400 Sekunden, Tag für Tag geschenkt. Diese hohe Zahl an Sekunden ist ein wunderbares Geschenk, das wir täglich annehmen dürfen und gleichzeitig eine große Verantwortung. Wie plane ich meinen Tag? Denn wenn der Tag zu Ende ist, sind auch die geschenkten Sekunden vorbei. Das verstehen auch Kinder anhand von Elisabeths Geschichte. Unsere Lebenszeit ist wertvoll und begrenzt. Das ist kein Grund zu verzweifeln, nein, sondern eine positive Aufforderung zum Leben. Als die Turmuhr um Mitternacht schlug, bedauerte die Elisabeth, ihren Geldgewinn nicht mit anderen geteilt zu haben, selbst wenn sie es nicht verdient hätten. Aber die Gabe wäre genützt gewesen, anstatt ein für alle Mal verloren zu gehen. Und das muss nicht für unsere täglich geschenkte Zeit gelten. Im Lateinischen bedeutet Sekunde das Nächstliegende, das Nachfolgende. In diesem Sinne, carpe secundum. Nütze den Augenblick für ein freundliches Wort, für ein helfendes Handeln oder ein offenes Ohr. Denn auf Gottes großzügigen Zeitgeschenk steht geschrieben zur reichlichen, freigebigen und sinnvollen Verwendung. Nützt die Zeit und versteht, was der Wille Gottes ist, nach Epheser 5, Vers 16 bis 18. Und dort kommen wir wieder hin. Vers 17 heißt es, darum seid nicht töricht, sondern versteht, was der Wille des Herrn ist. Wir sollten nicht töricht sein, sondern verstehen, was der Wille Gottes ist. Und das ist außerordentlich wichtig. Weil das Böse sich vermehrt und die Zeit kurz ist, können wir auch versucht sein, in einer gewissen Hektik zu verfallen, in eine fieberhafte Aktivität, die wir uns aber eigentlich selbst erwählen oder uns dafür entscheiden. Und das ist eigentlich nur Energieverschwendung. Wichtig ist es, jeden Tag Gottes Willen für uns zu erkennen und zu tun. Jesus vergleicht zwischen Menschen einmal mit einem, der sein Haus auf dem Felsen gebaut hat, wo er sagt, wenn ihr diese Worte hört und sie tut, dann ist das so. Dann baut ihr euer Lebenshaus auf einen Felsen. Es nützt nichts, nur zu hören. Du musst sie auch tun und anwenden. Nur so können wir effektiv und effizient arbeiten. Es ist nur zu leicht möglich, christlichen Dienst nach eigenen Vorstellungen zu machen, aus eigener Kraft zu tun und sich dabei außerhalb des Willens Gottes zu bewegen. Das kann auch passieren. Dinge zu machen, Aktivitäten, die außerhalb des Willens Gottes stehen, als einzelne Person, aber auch als Gemeinde. Ich habe einen schönen Satz gehört und mir aufgeschrieben. Da hat jemand gesagt, es liegt eine Gefahr darin, viel für Jesus zu tun. Ui, denkst du, wie denn? Das ist doch gut. Es liegt eine Gefahr darin, viel für Jesus zu tun, aber wenig mit ihm. Heißt also, unsere Dinge, die wir vorhaben, sollten wir mit ihm abstimmen, verstehen, was der Wille Gottes ist. Sehr nachdenklich stimmt mich in dieser Beziehung immer wieder der Vers 20 in Offenbarung 3. Der auferstandene Herr lässt durch Johannes der Gemeinde in Laodicea sagen, siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Das wenden wir immer gern an, dass Jesus vor der Herzenstüre steht und anklopft und hinein möchte. Das ist in Ordnung, sicher. Aber es erschreckt mich schon, dass das der Gemeinde in Laodicea gesagt wird. Ich stehe vor der Tür, da draußen, und klopfe an der Gemeinde. Jesus, der Herr der Gemeinde, steht draußen. Er begehrt durch Klopfen Einlass in seine Gemeinde. Kann das sein? Die Gemeinde ist reich geworden und lau, hat den Durchblick verloren und den Blick aufs Wesentliche auch. Und Jesus steht draußen. Unglaublich. Nützt die Zeit und versteht, was der Wille Gottes ist. Ein Christ darf dazu um Weisheit bitten. Weisheit, die von oben kommt. Bemüht zu sein darum. Und Jakobus fordert uns auf, in seinem Brief, Jakobus 1, Vers 5 steht das, wenn jemand von euch Weisheit mangelt, dann bitte er darum. Bitte er Gott, so wird er ihm geben. Und im Jakobus 3, Vers 17 charakterisiert er diese Weisheit, damit wir wissen, wie die aussieht. Die Weisheit von oben, aber ist erstens rein, so dann friedvoll, milde, folgsam, voller Barmherzigkeit und guter Früchte, unparteiisch und ungeheuchelt. Das ist das Bild der Weisheit von oben. Und interessant war mir, dass der weise Salomo in Sprüche 9, Vers 1 bemerkt, die Weisheit hat ihr Haus gebaut. Sie hat ihre sieben Säulen ausgehauen. Und wenn wir das vergleichen, nimmt auch der Jakobus hier sieben Charakterzüge der Weisheit Gottes. Lass uns noch eine Begebenheit betrachten, die auch der weise Salomo in seinem Buch Prediger aufgeschrieben hat. Und ich lese uns mal Prediger 9, zunächst die Verse 13 bis 15. Sie steht ja nicht umsonst, diese Geschichte hier in der Bibel. Und ich denke schon, dass wir daraus etwas lernen können. Nur kurz, Prediger 9, lese ich uns mal die Verse 13 bis 15. Da schreibt Salomo, auch dieses sah ich als Weisheit unter der Sonne. Und es kam mir groß vor. Es war eine kleine Stadt und wenig Männer waren darin. Gegen die kam ein großer König, umzingelte sie und baute große Belagerungswerke gegen sie. Aber es fand sich darin ein armer, weiser Mann, der die Stadt durch seine Weisheit hätte retten können. Aber kein Mensch dachte an diesen armen Mann. Die Bewohner des idyllischen Städtchens, denen war das schnell klar, binnen weniger Minuten werden sie überwältigt sein von diesem großen Heer. Und der Mut verließ die Handvoll Krieger, die da noch waren in der kleinen Stadt, und sie bereiteten sich auf die Kapitulation vor. Aber einen gab es in der Stadt, der so rasch nicht aufgeben wollte. Nur, es war eben ein mittelloser Mann, der Ärmste der Stadt. Er hatte einen weisen Plan, wie man den Angriff der königlichen Streitmächte verhindern könnte. Niemand hatte den genialen Ideen dieses armen Mannes Bedeutung beigemessen. Seine Mitbürger hörten auf das laute Schreien, das Kriegsgeschrei draußen, das Schreien des Herrschers, aber nicht auf die Worte eines Weisen, die man in der Stille und nur beim genauen Hinhören vernimmt. Sie hatten auf den Falschen, zugegebenerweise den Lauteren gehört. Aber Gottes Wort verschweigt nicht, dass Weisheit oft leise gesprochen wird, wie eben von jenem mittellosen Mann. Und so kommt Salomo zu dem Ergebnis, das er in den Versen 16 und 17 aufgeschrieben hat. Worte der Weisen, in Ruhe gehört, sind mehr wert als das Geschrei des Herrschers unter Toren. Vers 16, da sagte ich mir, Weisheit ist besser als Stärke, aber die Weisheit des Armen wird verachtet und seine Worte werden nicht gehört. Wie tragisch eigentlich. Unser Leben als Christ ist ein Prozess, ein Wachstumsprozess, und Gott bewertet nicht die Dauer unseres christlichen Daseins auf dieser Erde, denn er schenkt Babychristen und Glaubensveteranen jeden Tag neu seine Gnadenerweise. Und nur in dieser engen Abhängigkeit können die Christen die Weisheit, die von oben kommt, herausfiltern. Und wie wichtig ist das in einer Zeit, in der der christliche Glaube oftmals lieber marktschreierisch und publikumswirksam verkündigt wird, als in einer ruhigen Art und Weise. Und es ist ein Fehler zu glauben, dass in unserer Zeit auf lautes Schreien gehört wird. Viel mehr Wirkung zeigt in dieser hektischen Epoche eher leises Reden. Ruhige Verkündiger des Wortes Gottes werden sicher nicht sofort gehört, aber ihre Worte haben oftmals wesentlich mehr Gewicht. Wer kennt sie nicht, die stillen Zeitgenossen, die in Diskussionsrunden oder Bibelgesprächsrunden eine lange Zeit aufmerksam zuhören können, ohne etwas zu sagen. Und im richtigen Moment haben sie eine kurze, treffende Antwort, die genau den Kern der Sache trifft. Schön, wenn es solche Leute gibt. Und Weisheit verbirgt sich nicht zwingend hinter Doktortiteln oder schönem Äußeren. Nur bedauerlich ist es, dass wir in unserer Zeit gerne das Denken der Welt übernehmen. In unserer christlichen Reihen, nämlich Pastoren und Gemeindeleiter, müssen in unseren Augen schillernde Persönlichkeiten sein, von großer Rhetorikgabe. Wir müssen schön reden können. Wir müssen gut aussehen. Dem Aussehen und den Aussagen prominenter Christen werden oft mehr Gewicht beigemessen als einem kleinen, treuen Diener Gottes, der sein ganzes Leben lang nicht aus seiner Dorfkirche rausgekommen ist, in seiner Dorfgemeinde dem Gott und Vater gedient hat. Und doch steckt in den Worten solch eines stillen und treuen Zeitgenossen oft wesentlich mehr Gewicht und wesentlich mehr Weisheit als so in Medien wirksam rasch dahingesagten Worten. Stille und Weisheit sind Fremdwörter in vielen christlichen Köpfen geworden. Aktion, Medienpräsenz, Lautstärke, das ist es. Das ist zeitgemäß und wird viel gebraucht für die Verkündigung des Evangeliums. Aber Gottes Wort fragt eben nicht nach dem Zeitgeist, sondern nach dem Herzen. Gottes Furcht im alltäglichen Leben ist der erste Schritt, diese Weisheit zu erlangen. Nahe dich Gott, um zu hören, gibt der weise Salomo in diesem Zusammenhang als Anleitung. Auf Gottes Wort zu hören, anstatt voreilig selber zu reden und zu planen. Und mit dieser Lebenseinstellung, dann wird ein Christenmensch bereits den Weg in gottgewollte Bahnen lenken. Salomo begründet das, dass man lieber eher mal stille sein soll damit, dass er schreibt, übereile dich nicht mit deinem Mund und lass dein Herz keine unbesonnenen Worte reden. Denn Gott ist im Himmel und du bist auf der Erde. Darum sollst du nicht viele Worte machen. Ein weiterer Schritt zu einem weisen Leben ist die Ausrichtung auf geistliche Lebensziele. Denn eine rein irdische Lebensschau lenkt den Blick eher nach unten. Eine himmlisch bezogene weitet den Blick und ermöglicht sowohl in Reichtum als in Armut, in Krieg und Frieden, in Überfluss und Mangel, auch in Krankheit oder Gesundheit zufrieden zu bleiben. Nutze die Zeit in Weisheit. Erkenne also, dass Zeiten zu Ende gehen. Es war auch wieder der weise Salomo, der diese Erkenntnis aufgeschrieben hat. Im Prediger 3, Vers 1 steht das geschrieben. Für alles gibt es eine bestimmte Stunde. Und für jedes Vorhaben unter dem Himmel gibt es eine Zeit. Es hat sogar eine weltliche Band aufgenommen, ein Lied draus gemacht. War erstaunlich. Wichtig ist zu erkennen, unser Herr Jesus lebte danach. Er wusste das. Für alles gibt es eine bestimmte Stunde, alles hat seine bestimmte Zeit. Und wenn wir ein Stück weit in das Leben Jesu reinschauen wollen noch, dann sagt er zum Beispiel in Johannes 2, Vers 4 zu seiner Mutter, meine Stunde ist noch nicht gekommen. Das ist die Zeit, wo diese Hochzeit war und der Wein alle war. Und Maria sagt, hey Jesus, kannst du nicht was machen? Was ist denn? Was wird denn du? Ja. Und Jesus sagt, meine Stunde ist noch nicht gekommen, jetzt nicht. Er wusste, dass alles seine bestimmte Zeit hat und handelt danach. Uns zum Vorbild. Wir wollen weiter gucken. In Johannes 9, Vers 4, da macht Jesus klar, dass gewisse Dinge, wie wir heute so schön sagen, in einem bestimmten Zeitfenster nur funktionieren. Es gibt eine gewisse Zeit, wir sagen heute so neu modern, das ist in dem Zeitfenster, das hätte ich noch zur Verfügung, da kannst du nur was machen. Da steht da, wir müssen die Werke dessen wirken, der mich gesandt hat, solange es Tag ist. Denn dann kommt die Nacht, wo niemand wirken kann. Das ist einfach für jeden einsichtig. Es gibt Tätigkeiten, die nur bei Tageslicht gemacht werden. Sobald es finster wird, ist Schluss. Was nicht fertig geworden ist, bleibt liegen. Wir müssen die Werke dessen wirken, der mich gesandt hat. Es kommt die Nacht, da niemand wirken kann. Es gibt eine Zeit, wo man schon möchte, aber es geht nicht mehr. Es ist finster geworden. Und dann würde ich uns gerne noch eine letzte Stelle lesen, wo unser Herr uns ein Vorbild ist, die uns vorgestellt ist, wo wir von ihm lernen können, der eben auch weiß, dass Zeiten zu Ende gehen. Und die steht im Johannes 13, will ich auszugsweise mal lesen aus Johannes 13. Das sind uns bekannte, an für sich bekannte Stellen, aber es lohnt immer wieder neu, darüber nachzudenken. Johannes 13, da steht es von Anfang an, will ich beginnen und dann einen kleinen Abschnitt weiter. Vor dem Passafest aber, als Jesus wusste, dass seine Stunde gekommen war, aus dieser Welt zum Vater hinzugehen, da er die Seinen liebte, liebte er sie bis ans Ende. Und bei einem Abendessen steht Jesus auf und legt die Oberkleider ab und er nahm ein leinenes Tuch und umgürtete sich. Dann gießt er Wasser in das Waschbecken und fing an, die Füße der Jünger zu waschen und mit dem leinenen Tuch abzutrocknen, mit dem er umgürtet war. Vers 12 weiter, als er nun ihre Füße gewaschen und seine Oberkleider genommen hatte, legte er sich wieder zu Tisch und sprach zu ihnen. Wisst ihr, was ich euch getan habe? Ihr nennt mich Lehrer und Herr. Und ihr sagt recht, denn ich bin es. Wenn nun ich, der Herr und der Lehrer, eure Füße gewaschen habe, so seid auch ihr schuldig, einander die Füße zu waschen. Denn ich habe euch ein Beispiel gegeben, dass auch ihr tut, wie ich euch getan habe. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ein Sklave ist nicht größer als sein Herr, auch ein Gesandter nicht größer als der, der ihn gesandt hat. Wenn ihr dies wisst, glückselig seid ihr, wenn ihr es tut. Soweit die Begebenheit, uns zur Erinnerung, die wir wohl die meisten kennen. Carpe diem, nutze den Tag. Jesus wusste, dass seine Stunde gekommen war, so lesen wir es hier. Und er wusste, dass er in Kürze diese Welt verlassen wird. Er wird wieder zurückgehen zu seinem Vater im Himmel, wo er hergekommen ist. Eine ganze Zeit lang waren Menschen mit ihm unterwegs. Menschen, die an ihn glaubten. Seit Johannes 2, Vers 11, da steht es so schön geschrieben. Sie glaubten an ihn. Eben aus der Kanaansgeschichte, aus dem Fest damals, von der Hochzeit her. Und hier nennt er sie die Seinen, in diesem Text. Und was war ihm wichtig, bevor er diese Welt verlassen wird, in Kürze, wo seine Zeit auf der Erde zu Ende geht? Was war ihm wichtig? Ihnen zu dienen, ihnen die Füße zu waschen. Warum? Weil er sie liebte mit einer dem Verstand unerklärlichen göttlichen Liebe. Das ist der Motor für sein Handeln. Versuchen wir uns vorzustellen, dieses Geschehen im Vers 4 und 5. Der Rabbi, der Lehrer, der Meister, er sagt ja, ihr macht, es ist richtig, dass er das sagt, ich bin es ja wirklich. Zieht die Jacke aus, nimmt eine Waschschüssel, tut Wasser rein, den Lappen dazu und kniet im Unterhemd vor seinen Schülern und wäscht ihnen die Füße. Was ist das für ein Bild? Möglicherweise war ihnen das doch irgendwie unverständlich und vielleicht auch ein bisschen beschämend, den Jüngern. Letzte Worte eines Menschen kurz vor seinem Tod haben meistens besonderes Gewicht. Sind so eine Art Vermächtnis. Und in unserem Text hier im Johannes 13, meine ich, sind es fast letzte Handlungen dessen, der bald am Kreuz sein Leben lassen wird als Lösegeld für viele. Und denke ich, auch diese letzten Handlungen haben ein besonderes Gewicht. Ich will es nochmal lesen, Vers 14 und 15. Wenn nun ich, der Herr und Lehrer, eure Füße gewaschen habe, so seid auch ihr schuldig, einander die Füße zu waschen. Denn ich habe euch ein Beispiel gegeben, dass auch ihr tut, wie ich euch getan habe. Wir haben hier ein beeindruckendes Beispiel vor uns, das es nachzumachen gilt. Hier geht es nicht darum zu wissen, was zu tun wäre, sondern darum zu tun, was man weiß. Vers 15, tut, wie ich euch getan habe. Und Vers 17, glückselig seid ihr, wenn ihr das tut. Zur Zeit Jesu waren die Füße das Fortbewegungsmittel schlechthin. Das müssen wir uns wahrscheinlich neu in Erinnerung rufen. Denn wenn wir heute so viel zu Fuß unterwegs wären wie die Jünger damals in den staubigen Straßen und harten Steinen, wüssten wir wahrscheinlich, was das für eine Wohltat ist. Die Wohltat des Füßewaschens Jesu, das sie erfahren haben. Nur heute fahren wir eigentlich schon recht kurze Strecken mit dem Auto. und brauchen die Füße nicht mehr so sehr. Versuchen wir dennoch, diese Wohltat in unsere Zeit zu übertragen. Ich denke, das Wort sagt es schon selbst. Tut einander wohl. So einfach. Tut einander wohl. Und wie das im Einzelnen jetzt aussehen kann, in deiner und meiner Situation, das werden wir selbst herausfinden müssen. Vielleicht ist es eine praktische Hilfeleistung, vielleicht ist es ein mutmachendes Wort, vielleicht auch Zeit, um zuzuhören. Denkt einmal darüber nach. Jesus wusste, dass seine Zeit hier auf dieser Welt begrenzt ist. Wir wissen es auch, wenn wir den Gedanken zulassen. Wir wissen, auch unsere Zeit auf dieser Welt ist begrenzt. Und wie viel Zeit wir noch zur Verfügung haben, wissen wir nicht. Deshalb gilt Carpe diem, nutze den Tag. Ich will es uns kurz zusammenfassen, die Gedanken. Erstens, vom Paulusbrief an die Epheser lernten wir, sorgfältig zu wandeln und die Zeit auszukaufen. Das ist das Erste. Und zweitens, dabei weise zu sein. Wir haben jeden Tag 86.400 Sekunden zur Verfügung. Wie nützen wir sie? In Weisheit. Ein drittes, es gilt herauszufinden, was der Wille Gottes ist für uns, um effektiv und effizient zu arbeiten. Wir sollten vielleicht weniger für Jesus tun, aber mehr mit ihm. Dass wir darüber nochmal nachdenken. Denn dadurch entgehen wir der Gefahr auszubrennen. Ja, es gibt Leute, die haben ja mal gebrannt für eine Sache und sind dann ausgebrannt. Es war zu viel. Sie hatten sich zu viel auferlegt. Und ein viertes, Jesus ist nicht gekommen, um bedient zu werden, sondern um zu dienen und sein Leben zu geben. Er ist darin unser großes Vorbild. Zu dienen. Und das dürfen wir getrost auf unser Handeln in Gemeinde und in Ehen und in Familien anwenden. Einander dienen, einander wohltun. Glückselig seid ihr, wenn ihr es tut. So hat es unser Herr gesagt.
Das Lied singen, du Heiland, fülle meinen Tag, dass er dir Früchte bringe. Das ist die 588.
über den Gang beten. Herr Jesus, wir wollen dir von ganzem Herzen Danke sagen für dein Wort, was du zu uns geredet hast. Wir haben jetzt die Theorie gehört und wollen einfach das Gesungene noch einmal im Gebet dir sagen. Wir wollen dich bitten, dass die Theorie von heute Vormittag, heute Nachmittag und in der kommenden Woche in unseren Alltag dringt. Wir wollen dich bitten, dass du unseren Tag füllst. Ich denke, das kann man nicht von der Kanzel hören, wo man die eigene Zeit verplempert. Das kannst du nur im eigenen Herzen bewusst machen und kannst ja uns davor bewahren, selber loszulaufen, was tun zu wollen, sondern kannst uns helfen, dir Stille zu halten und uns wirklich von dir füllen zu lassen. Dir zur Ehre und unseren Mitmenschen, unserem Nächsten zum Nutzen, damit wir dich bezeugen an der Stelle, wo wir jeder stehen. Danke für dieses Miteinander, was du uns geschenkt hast. Amen.
Amen. Amen.
Ich darf euch noch daran erinnern, dass am 31.08., wie es auch im Gemeindebrief steht, der Kinderstundenausflug sein wird. Und dazu sind wir unter anderem unterwegs mit der Schmalspurbahn durchs schöne Erzgebirge mit einer Dampflok vorn dran, also Eisenbahnromantik pur im 21. Jahrhundert. Dazu müsstet ihr euch aber eintragen, draußen in die Listen, die draußen am Brett hängen, weil das Ganze auch vorbestellt werden muss. Ansonsten ist nächsten Sonntag hier Schulanfangsfeier. Ihr dürft auch mit die Woche dafür beten, dass sich alle Schüler, die dann auch wieder anfangen oder neu anfangen, sich gut vorbereiten können in dieser Woche. Sonst dürfen wir uns wiedersehen am Mittwoch 19 Uhr zur Gebetsstunde, 19.30 Uhr zur Bibelstunde oder dann am Sonntag wieder hier. Passend zum Thema, was wir jetzt gehört haben, Carpe Diem, ein kurzes Zeugnis, was ich gestern in einer Zeitschrift gelesen habe, in einer christlichen Zeitschrift von einem jungen Mann, etwas jünger als ich, eine Sportskanone, ein Profi, ein Weltmeister seines Faches, erkrankt urplötzlich vor einem Jahr, hat Tumore im Kopf und im Körper. Es folgen sehr viele Operationen, die Ärzte können nichts machen, sind machtlos, aber eine Ärztin, die ihn behandelt, ist Christ. Sie redet mit ihm über Gott und über Jesus und den Glauben und sie fangen an, zusammen zu beten und das Wunder passiert, dass dieser Mensch Christ wird. Und ist auch ein Zeugnis für die Menschen um ihn herum und lässt sich taufen im Krankenhaus und das verbreitet sich wie ein Lauffeuer. Bei uns auf der Intensivstation wurde ein Mensch getauft. Also ich fand das ein sehr schönes Beispiel für diesen Begriff Carpe Diem. Nutze die Zeit, kauf die richtige Zeit aus. Dieser Mensch hat die Zeit noch genutzt. Gestern war die Beerdigung. Und sein letzter Wunsch war, kommt nicht in Schwarz, sondern in Bunt. Ich bin bei Gott im Himmel und sehe euch und freue mich darüber. Ja, das hat mich bewegt und ich denke, die Worte, die wir jetzt auch gehört haben, Carpe Diem, dass die auf uns zutreffen. Wenn wir diese Entscheidung noch nicht getroffen haben, die richtige Zeit einfach zu nutzen, und ansonsten unsere Zeit, die wir haben, dazu zu nutzen, anderen davon weiterzuerzählen. In diesem Sinne einen gesegneten Sonntag und eine gesegnete neue Woche.